Seit gut zwei Tagen ist er es nun, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Donald Trump behauptet, mit ihm habe das Volk seine Macht zurückbekommen. Er redet wie ein Volkstribun und er redet aggressiv. Sein Leitmotiv, America First, es klingt wie eine Kampfansage an den Rest der Welt. Guten Abend, meine Damen und Herren, zum Bericht aus Berlin. Die Bundesregierung arbeitet an einem Plan, wie man Trump begegnen soll. Dessen Antrittsrede hat verstört, so meinte etwa Vizekanzler Sigmar Gabriel. Ich glaube, wir müssen uns warm anziehen. Und er rät Deutschen und Europäern, sich nun nicht klein zu machen, soweit der SPD-Chef. Worauf es nun ankommt, das ist Kontakte zu neuen Gesprächspartnern in Washington knüpfen, eigene Linien markieren und Kommunikationsstrategien entwickeln. Über die Neuausrichtung der deutschen Amerika-Politik, Michael Stempfle.
Gold, Geld und gigantische Gewinne. Gerne auch auf Kosten der Konkurrenten. So sah die Welt des Geschäftsmannes Donald Trump bislang aus. Jetzt ist er US-Präsident, Staatsmann, der mächtigste der Welt. Seine Mitspieler sind nicht mehr Geschäftspartner, sondern andere Staats- und Regierungschefs. Und denen will Trump nun seine speziellen Spielregeln aufdrücken.
Donald Trump ist kein Politiker. Donald Trump tritt auch nicht wie ein normaler politischer Präsident an, sondern er tritt an wie der Vorstandsvorsitzende der United States AG.
Eine Zeitenwende auch für die deutsche Regierungschefin.
Viel konträrer kann es eigentlich nicht sein. Die abwägende Naturwissenschaftlerin, nüchtern, sehr erfahren, politisch durch und durch auf der deutschen Seite und der instinktgesteuerte Unternehmer Trump, mit dem goldenen Löffel im Mund geboren und Teil der amerikanischen Elite von Geburt an. Ich glaube, das sind sehr unterschiedliche Typen.
Wie geht Merkel mit Trump um? Sie will ihm deutsche und europäische Interessen erklären. Für eigene Positionen werben. Es ist die Zeit der Politikberater. Sie knüpfen Kontakte ins Trump-Team. Merkel hat ihren Berater Heusgen in die USA geschickt. Er hat sein Pendant Flynn getroffen. Ein Thema? Die NATO. Für Trump ist sie zugleich wichtig und veraltet.
Wenn wir auf die NATO gucken, hat er auch gesagt, dass dieses Bündnis für ihn von großer Bedeutung ist. Er wünscht sich, dass die europäischen Bündnispartner mehr tun, mehr Geld für Verteidigung ausgeben. Eigentlich eine ziemlich bekannte Litanei. Und wenn das tatsächlich so ist, dann kann man damit gut arbeiten. Das ist etwas, womit die europäischen Bündnispartner umgehen können.
Ein neuer Präsident, ein neues Spiel. Ein Gefühl des Wandels ist auch hier eingetreten, beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Globalisierung wie entzaubert. Gründe? Nationalistische Bestrebungen, Krisen, der niedrige Ölpreis. Und jetzt?
Das undenkbare Denken. Viele Dinge konnte man sich früher nicht vorstellen. Trump als Kandidat, undenkbar. Der Kandidat Trump als Präsident, undenkbar. Dass er seine Kommunikationsrichtung und die Art, wie er sich gibt und wie er Politik macht, so fortsetzt als gewählter Präsident, wie zuvor als Kandidat, eigentlich undenkbar. Und das merkt man immer wieder. Es kommt neue Gewissheiten hier für die Entscheider aus Politik und Wirtschaft. Und damit muss umgegangen werden.
Doch was ist das Undenkbare? Viele sehen jetzt die westlichen Werte in Gefahr. Und da ist noch etwas, auf das sich Trumps Mitspieler künftig einstellen müssen. Ein Wandel des Umgangs, des Deals, der Sprache. Für Merkel kann es nur eine Strategie geben.
Trump ist ein Herausforderer und er ist ein Narzisst. Einem Herausforderer muss man damit begegnen, dass man mit sehr klaren Standpunkten sehr deutlich argumentiert, sonst nimmt er einen gar nicht erst ernst. Und der Narzisst Trump, der braucht natürlich schon auch eine gewisse Bestätigung. Also ihn als Person in Frage zu stellen, wird da auch nicht helfen. Man muss, glaube ich, sehr pragmatisch mit ihm arbeiten.
Die Welt des Geschäftemachens. Politiker sollten auf alles gefasst sein, also alle auf Los.
Im Studio begrüße ich jetzt den Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Jens Spahn. Guten Abend, Herr Spahn.
Schönen guten Abend, hallo.
Herr Spahn, Sie waren vor kurzem, vor wenigen Tagen in New York und in Washington und haben mit dem Übergangsteam von Donald Trump gesprochen, beispielsweise über die Vorbereitung des G20-Gipfels im Juli in Hamburg. Welche Wahrnehmung hatten Sie in diesem Übergangsteam? Die Leute um Trump, sind die alle so aggressiv rhetorisch und so nationalistisch?
Nein, es gab sehr gute Gespräche, auch eine große Offenheit, miteinander auch frei von protokollarischen Fragen übrigens ins Gespräch zu kommen, Argumente auszutauschen. Man merkt auch, es gibt eine große Spannbreite von Leuten, die auch schon multilateral gearbeitet haben, international gearbeitet haben, die NATO kennen, wie der neue Verteidigungsminister ja auch, und anderen, die eher tatsächlich auch solche Sätze formulieren, wie wir sie vorgestern wieder gehört haben. Und es wird spannend sein zu sehen, wie sich das eben der neuen Regierung dann austariert.
Naja, wahrscheinlich kommt es eben doch auf den Mann an der Spitze an, auf Donald Trump. Im Umgang mit ihm empfiehlt die Bundesregierung in einem Konzeptpapier einen Begriff, der da heißt strategische Geduld. Mit Verlaub, Herr Spahn, strategische Geduld, das klingt für mich so ein bisschen, wir wissen nicht, wie weiter.
Es geht doch darum, dass wir jetzt erstmal abwarten. Der Präsident ist jetzt seit 2 Tagen im Amt und ich finde, wir sollen ihn am Ende auch an seinen Taten messen, wie alle anderen das sicherlich auch tun werden, auch seine Wähler. Und jetzt schauen, dass wir ins Gespräch miteinander kommen. Wir haben ja immer eine Erregungswelle nach dem anderen, nach jeder Rede, nach jedem Tweet, nach jeder Äußerung. Ich war über die Rede vorgestern nicht überrascht inhaltlich. Das war ja nichts Neues. Überraschend war, dass sie weniger versöhnlich war, als viele erwartet haben für einen solchen Tag. Aber wir sollten vielleicht mal einfach einen Schritt zurücktreten und mal über die Inhalte reden, die da drin stecken und über die Donald Trump und auch viele in seinem Team schon seit vielen Jahren reden. NATO ist gerade angesprochen worden. Die Frage also, warum zahlen wir eigentlich in Europa, aus den USA für Europa, für eure Sicherheit und ihr tut nicht das, was ihr versprochen habt. Und ich finde, die Frage müssen wir uns gefallen lassen. Natürlich, die ist nicht neu, die hat schon die Obama-Regierung gestellt und wenn da jetzt Europa sich endlich darauf einigt, tatsächlich etwas selbstbewusster auch Verteidigungs- und Sicherheitspolitik auch mit mehr Geld und mit mehr Ressourcen zu machen, dann wäre das ja schon mal ein schöner Gegeneffekt.
Herr Spahn, oder eine andere Frage. Es geht bei der NATO um Milliarden. Wenn das so kommt, auch der Bundespräsident sagt, wir müssen mehr leisten, dann kann sich Ihr Boss Wolfgang Schäuble die Haushaltssanierung wahrscheinlich, Entschuldigung, abschminken, oder?
Es geht am Ende auch um Prioritäten. Ich kriege auch die Frage, auch aus den USA, ihr erhöht immer eure Sozialausgaben, aber wenn es um Sicherheit geht, verlasst ihr euch auf uns. Und ich finde, diese Frage müssen wir uns auch als Europa ja tatsächlich stellen. Wenn wir selbstbewusst, und das sollten wir tun, auf Augenhöhe, natürlich, Europa ist am Ende im Übrigen auch die größere Wirtschaftsmacht, mit den USA reden und verhandeln wollen, dann sollten wir auch sicherheitspolitisch unsere Hausaufgaben machen. Und wenn der Druck jetzt entsteht, muss das gar nicht schlecht sein.
Auf Augenhöhe, sagen Sie. Die Kanzlerin hat sich selbstverständlich für eine weitere Zusammenarbeit mit Washington ausgesprochen und sie hat gesagt, am besten regelbasiert und auf gemeinsamen Werten beruhend. Haben wir die mit Trump noch?
Wir haben auf jeden Fall gemeinsame Werte mit den Vereinigten Staaten, sicher auch mit Donald Trump in vielen, vielen Themen. Nehmen Sie eben die Frage, was NATO angeht. Er hat ja gesagt, sie ist wichtig, aber sie ist reformbedürftig. Da sind wir uns schnell einig. Und es gibt hier auch in Deutschland viele, in Europa viele, die etwa Freihandel, wenn wir mal die letzten 12 Monate Debatte nehmen, diskutiert haben. Wie fair ist eigentlich freier Handel? Wie kann der fair stattfinden? Auch das sind ja Fragen, die neue Regierung stellt.
Ist TTIP mit diesem Präsidenten endgültig tot, das Freihandelsabkommen?
Es wird sicherlich deutlich schwerer sein, das mit der neuen Regierung weiter zu verhandeln. Es wäre schön gewesen, wir hätten es schon so weit bekommen in den letzten Monaten, weil es am Ende zum Vorteil von Europa und den USA ist. Aber die Frage nur zum Freihandel. Wenn wir sagen, bei China, und da stellt ja vor allem Donald Trump die Fragen, was da im Handel ist. Wir haben auch bei Stahl, bei Solar in den letzten Monaten erlebt, dass Freihandel faire Bedingungen braucht und dass wir dafür kämpfen müssen, auch international. Und wenn wir in dem Sinne mit der neuen amerikanischen Regierung handeln können, das bleibt abzuwarten, wäre das auch nicht schlecht.
Frage an das Regierungsmitglied Jens Spahn. Theresa May, die britische Premierministerin, wird am kommenden Freitag die erste aus Europa sein, Spitzenpolitikerin, die bei Trump ist. Wann fährt die Kanzlerin?
Die wird sicherlich auch in den nächsten Wochen Donald Trump zum ersten Mal persönlich treffen. Dann kommen ja auch die G7 und die G20-Treffen, unter anderem ja im Juli hier in Hamburg in Deutschland, das G20-Treffen.
Das ist noch ein halbes Jahr hin, das wäre spät.
Ich sage ja, die kommen dann anschließend. Ich finde, wir sollten auf allen Ebenen auf den persönlichen Kontakt setzen, weil mein Eindruck ist tatsächlich, im persönlichen Gespräch, wenn man auch Argumente rüberbringen kann, etwa übrigens, warum mehr Mercedes in den USA gekauft werden als Chevrolets in Deutschland, das hat ja wenig mit Staatsintervention zu tun und viel mit Markt- und Käuferentscheidung. Wenn man die Argumente rüberbringen kann im persönlichen Gespräch, dann kann man auch überzeugen.
Besten Dank für dieses Gespräch, Jens Spahn. Die Erinnerung darf nicht enden. Dieser Satz zählt zum Vermächtnis des kürzlich verstorbenen Altbundespräsidenten Roman Herzog. Gemeint hat er damit den Holocaust. Und Herzog beließ es nicht bei Worten. Er hat den 27. Januar in Erinnerung an die Befreiung des KZ Auschwitz 1945 als Tag der Opfer des Nationalsozialismus ausgerufen. Wie es um die Kultur des Erinnerns an die Shoah bestellt ist, dieses Thema bekam jüngst zusätzliche Brisanz. In offenbar kalkulierter Doppeldeutigkeit hat der AfD-Politiker Björn Höcke das Berliner Holocaust-Mahnmal ein Denkmal der Schande genannt. Über den Stand der deutschen Erinnerungskultur Thomas Kreuzmann.
Das Verbrechen ist so schwer vorstellbar wie sein Umfang. 1 Million Juden und 100.000 andere Opfer ermordeten die Nazis allein im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Durch Vergasen, Erschießen, Hunger, Kälte, Krankheiten, Erschöpfung. Auschwitz-Birkenau ist das Symbol des NS-Massenmordes. Die wenigen Überlebenden befreite die Rote Armee am 27. Januar 1945. Der 27. Januar ist seit über 20 Jahren offizieller deutscher Gedenktag. Kennen die Deutschen ihn heute noch?
Nö. Nee.
Ich glaube, da war die Befreiung des Lagers Auschwitz.
Der 27. Januar als exakter Tag, da ist mir nicht zugegen.
Wie brüchig ist das Holocaust-Gedenken in der deutschen Gesellschaft? Selfies am Berliner Denkmal für die ermordeten Juden Europas, Tee und Telefonpause, ein Spiegel wachsenden Desinteresses, Signal zum Schlussstrich, wie es sich bei AfD-Politiker Höcke anhörte.
Wir brauchen nichts anderes als eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad.
Kurz danach, Gedenken zur 75 Jahre Wannsee-Konferenz, massive Kritik an Höcke.
Deshalb finde ich es unerträglich, ich sage das auch persönlich, widerlich, dass neue politische Kräfte in unserem Land, wie vorgestern wieder in Dresden, unsere Erinnerungskultur für parteipolitische Zwecke missbrauchen.
Seit 1996 gedenkt der Bundestag des 27. Januar. Kein Land könne aus seiner Geschichte aussteigen, sagt der Bundestagspräsident, aber auch.
Ich bin fest davon überzeugt, dass die Stellung, das erstaunliche Ansehen, das Deutschland heute in der Welt wieder genießt, ganz wesentlich mit unserem Umgang mit unserer eigenen Geschichte zusammenhängen. Und deswegen bleibt es richtig, dass Erinnerungskultur eine wichtige staatliche und gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist.
Die besonders intensiv in den Schulen bearbeitet wird. Hier die AG Gedenkkultur der Berliner Bertha von Suttner Oberschule. Am Dienstag besuchen die Schüler eine Synagoge und hören Zeitzeugen. Die jahrzehntelange Bildungsarbeit in Deutschland trägt Früchte, bei vielen, nicht bei allen.
Insgesamt in der Bevölkerung sind Formen des sehr klassischen, offenen, deutlich erkennbaren Antisemitismus rückläufig. Allerdings zum Beispiel unter AfD-Sympathisantinnen und Sympathisanten in den letzten 2 Jahren ist die Zustimmung angestiegen. Wir haben im Bundesgebiet 5%, die klassischen Antisemitismus äußern, aber unter den AfD-Sympathisanten dann 20%.
Und das Gedenken über 70 Jahre nach den NS-Verbrechen? Die meisten begrüßen die deutsche Gedenkkultur, manchen aber scheint sie überzogen.
Dass wir da irgendwo unsere Zeche noch zu zahlen haben, ist klar. Aber es gibt viele andere wichtige Themen, die man besprechen müsste und nicht immer auf den Deutschen rumhacken.
Das darf einfach nicht in Vergessenheit geraten, wenn man sich einmal mit diesen Verbrechen auseinandergesetzt hat.
Zurück nach Berlin-Wannsee. Eindrucksvolle Gedenkfeier mit jüdischen und christlichen Geistlichen. Sie erinnern an die industrielle Vernichtung jüdischer Menschen. Aber selbst hier bleiben viele Plätze leer.
In Würzburg begrüße ich jetzt den Präsidenten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster. Guten Abend, Herr Schuster, nach Würzburg.
Guten Abend, Herr Baumann.
Herr Schuster, im Deutschen Bundestag wird es am kommenden Freitag wieder, das ist mittlerweile Tradition, eine Gedenkstunde geben. Das ist gut so. Ich wage aber mal die These, dass die Mehrzahl der Deutschen diesen Tag des 27. Januar gar nicht als Gedenktag richtig wahrnimmt, oder?
Ich glaube, da ist Ihre Empfindung absolut richtig. Der 27. Januar als Gedenktag ist, glaube ich, in weiten Teilen der Bevölkerung als solcher nicht im Kopf.
Welchen Sinn hat er dann, Herr Schuster? Welchen Sinn hat dieser Tag dann?
Ich denke, dass dieser Tag einen ganz entscheidenden Sinn hat, denn er ist eine gute Möglichkeit, ein, nennen wir es mal, Aufhänger auch, um gerade im Schulunterricht das Thema Holocaust, das Thema Shoah an diesem Tage oder um diesen Tag herum entsprechend auch zu behandeln.
Wie ist das eigentlich? Es gibt nur noch sehr wenige Menschen, die den Holocaust erlebt haben und die bis heute überlebt haben. Wenn diese Erlebnisgeneration fehlt, wie können wir das Erinnern wachhalten?
Zum einen hat man ja versucht, die Menschen, die ihr eigenes Erleben schildern konnten, können auch auf entsprechenden Dokumenten ihre Meinung zu erhalten, damit man sie auch entsprechend weitergeben kann. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Und eine der Dinge, die ich für ausgesprochen gut halte und die ich im Prinzip auch fordere, ist, dass der konsequente Besuch aller der Schüler aller Schularten und Schulgattungen während ihrer Schullaufbahn in einer der, sei es jetzt KZ-Gedenkstätten oder anderen Erinnerungsorten, davon gibt es ja einige in Deutschland.
Nun hat das Thema Erinnerung in dieser Woche eine Aktualität bekommen, die wir nicht erwartet haben. Der AfD-Politiker Björn Höcke verlangt eine radikale erinnerungspolitische Wende, Herr Schuster. Mir fällt auf, klare Distanzierungen, inhaltliche Distanzierungen zu dem, was Herr Höcke gesagt hat, kommen aus seiner Partei, der AfD, eigentlich kaum. Wie bewerten Sie das?
Ja, so ganz überraschen tut's mich nicht, vor allen Dingen, dass eine klare Distanzierung seitens der AfD nicht erfolgt. Ich denke, eine Partei, die solche Meinungen in ihren Reihen duldet, ohne daraus Konsequenzen zu ziehen, ja, die ist dabei, das demokratische Spektrum, wenn sie es nicht schon hat, zumindest jetzt zu verlassen.
Uns fällt auf, dass wir in dieser Woche eine Nachricht aus Sachsen-Anhalt bekommen. Dort hat sich die CDU bei einer Fraktionsklausur mehrheitlich dafür ausgesprochen, über Sachfragen, politische Gespräche, auch mit der AfD, sogar möglicherweise mit Rechtsextremisten zu führen. Alles andere, so sagt die CDU in Sachsen-Anhalt, schaffe nur Märtyrer und diskreditiere die Demokratie. Ist dieses Verhalten, ist diese Ankündigung für Sie ein Ausweis von Toleranz im positiven Sinne oder werden so rechte Meinungen salonfähig?
Genau die Sorge habe ich, denn es geht ja jetzt nicht darum, mit gemäßigten Politikern der AfD ins Gespräch zu kommen, sondern es geht hier konkret ja darum, auch Extremmeinungen, die eben das demokratische Spektrum verlassen haben, hier im Gespräch miteinander zu thematisieren. Und ich denke, dass damit genau diese Thesen noch mehr salonfähig gemacht werden, wie sie leider teilweise schon sind.
Aber Herr Schuster, muss eine offene Gesellschaft, die Bundesrepublik sein will, nicht sich doch in Gesprächen beispielsweise in Gemeinderäten, in Stadträten, in Parlamenten und darüber hinaus stellen? Wir können das nicht nur in Talkshows aufarbeiten.
In Parlamenten? Warum nicht? Ich meine, wenn es Abgeordnete, sei es in Stadtparlamenten oder Landtagsparlamenten gibt, Länderparlamenten gibt, dann ergibt sich natürlich die Notwendigkeit, eventuell hier erfolgte Äußerungen auch durch die anderen Parteien entsprechend zu thematisieren.
Herr Schuster, haben Sie besten Dank für dieses Gespräch nach Würzburg.
Vielen Dank, schönen Abend.
So viel heute von uns, meine Damen und Herren. Mehr zu unseren Themen finden Sie auf unserem Blog. Das Thema, das wir gerade besprochen haben, Trump spielt heute Abend auch eine Rolle bei Anne Will. Und am nächsten Sonntag begrüßt Sie an dieser Stelle meine Kollegin Tina Hassel. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten.